Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, für frisch Verliebte hängt der Himmel voller Geigen. Oder sie befinden sich gar schon im siebten Himmel. Andere setzen Himmel und Hölle in Bewegung, um ihre Ziele zu erreichen. Manche haben Sorge, dass ihnen der Himmel auf den Kopf fällt. Vielleicht sogar aus heiterem Himmel. Andere wollen gerade den Himmel auf Erden verwirklichen. Dafür schreit wieder anderes zum Himmel. Außerdem ist ja auch noch kein Meister vom Himmel gefallen. Dafür spricht immerhin ein Film vom Himmel über Berlin und eine ganze Fernsehserie bietet 212 Mal einen Hauch vom Himmel. Sie merken, unsere Sprache ist randvoll mit Himmel. Nun haben wir heute extra einen Feiertag zum Thema Himmel. Christi Himmelfahrt. Und wenn man das miteinander in Relation setzt, also den vielen Himmel in unserem Alltag, in unserer Sprache und die Beteiligung an diesem Fest, dann muss man so auch sagen, da passt irgendwas nicht. Warum ist das Fest Christi Himmelfahrt nicht eins der Top-Feste in unserem Kalender des Jahres? Schön, dass Sie jetzt hier sind oder irgendwo anders mitfeiern, dass Sie heute das Original gewählt haben und nicht eine der mehr oder weniger guten oder schlechten Kopien von Vatertag oder wie immer das Programm dann heißen mag. Denn nur weil Jesus aus dem Himmel zu uns gekommen ist und weil er wieder zu Gott in den Himmel zurückgekehrt ist, nur darum können wir vernünftig über Himmel reden. Weil Jesus eben ein zuverlässiger Himmelsbote ist, darum kann er uns authentisch sagen, was denn nun es mit dem Himmel auf sich hat und nicht nur irgendwelche wolkigen Fantasien, die wir so vor uns hertragen. Was bedeutet Christi Himmelfahrt für uns? Dazu hören wir als Predigtext für den heutigen Festtag auf Worte aus Epheser 1, Kapitel 1, Vers 20 bis 23. Da schreibt der Apostel Paulus. Ich lese uns die Übersetzung der Basisbibel vor. Diese Macht ließ Gott auch an Christus wirksam werden. Er hat ihn von den Toten auferweckt und an seine rechte Seite im Himmel gesetzt. Dort thront er, Jesus, hoch über Mächten und Gewalten, Kräften und Herrschaften. Er herrscht über alle, deren Namen man anruft, nicht nur in dieser, sondern auch in der kommenden Zeit. Alles hat Gott ihm zu Füßen gelegt und ihn zum Haupt über die ganze Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib. So ist sie die ganze Fülle dessen, der alles in allem erfüllt, Christus. Herr Jesus, das ist dein Wort jetzt für unseren Festtag zu deiner Ehre. Und wir wollen dich bitten, dass du uns mit hineinnimmst in das, was das für uns und unseren Alltag bedeutet. Amen. Drei wichtige Informationen aus diesem Wort für uns Erdenbürger zum Thema Himmelfahrt. Das erste, Jesus hat die Macht für immer. Das zweite, Jesus ist unsichtbar zur Zeit. Und das dritte, Jesus ist das Haupt der Gemeinde ab jetzt. Das erste, Christi Himmelfahrt heißt, Jesus hat die Macht für immer. Als Jesus am Kreuz hing, haben die Leute verspottet, verhöhnt. Du willst Gottes Sohn sein? Dann hilf dir doch mal erstmal selbst und komm herunter. Sie hatten nicht begriffen, dass sich Jesus ganz tief erniedrigen wollte. Dass er wirklich auf seine göttliche Macht verzichtet hat, dass er nicht nur ein frommes Schauspiel inszeniert hat, sondern dass er ernsthaft und real Mensch wurde mit allen Konsequenzen, dass er bis ins Kreuz, in den Tod hinein Mensch wurde, um uns aus dem Sumpf von Sünde und Tod und Teufel zu befreien. Die klugen Leute unter dem Kreuz haben Jesu Ohnmacht gründlich missverstanden. Christi Auferstehung heißt dann, Gott hat seinen Sohn aus dieser tiefsten Erniedrigung von den Toten auferweckt. Das heißt, Jesus ist nicht gescheitert. Das, was am Kreuz geschehen ist, das ist jetzt Wahrheit, das gilt. Jesus hat unsere Schuld mitgenommen und das war ein grandioser Sieg, das war keine Niederlage. Das macht Ostern sichtbar. Christi Himmelfahrt heißt jetzt, der auferstandene Sieger von Ostern kehrt zurück in die Dimension Gottes. Was Ostern begonnen hat, setzt sich jetzt also entsprechend fort. Jesus verlässt die irdische Welt mit ihren engen Grenzen und kehrt zurück in die grenzenlose Welt Gottes. Nun sitzt er zu Rechten Gottes im Himmel. Die Rechte Gottes, das ist die Machtposition bei Gott. Von hier aus wird die Welt regiert. Das ist jetzt für alle Menschen, die biologisch definiert Linkshänder sind, immer ein bisschen schwierig. Also biblisch ist rechts immer so die Powerseite. Ja, also mit der rechten Hand wird regiert und deswegen, wer von der Rechten spricht, meint die Regentschaft, meint also die Regierungsseite. Die Linkshänder müssen das für sich einfach umdenken, müssen an dieser Stelle links denken. Ja, also sie kriegen das hin. Also, hier rechts wird regiert, wer auf der rechten Seite Gottes sitzt, das ist sozusagen der Regierungsarm Gottes. Wenn wir also an Christi Himmelfahrt vom Himmel reden, dann stellen wir die einfache Frage, wer hat eigentlich in dieser Welt das Sagen? Wer regiert? Das Stimmenkonzert ist laut. Wer hat etwas zu sagen? Eltern und Lehrer haben etwas zu sagen, Vorgesetzte und staatliche Autoritäten, Freunde und Kollegen reden mit. Viele Medien machen Meinung. Was man tut oder nicht tut, ist für viele wichtig. Jetzt würde ich Sie gerne mal so einladen, mal einen Moment zu überlegen, wer regiert eigentlich mein Leben? Wer bestimmt, was in meinem Leben gilt? Wer hat in meinem Leben das letzte Wort? Uns ist klar, menschliche Autoritäten gibt es, aber sie haben nur eine begrenzte Macht. Ja, es ist mir wichtig, was meine Frau sagt. Manchmal muss sie auch mal was sagen. Aber sie hat nicht immer das letzte Wort. Wenn Sie jetzt fürchten, dass ich immer das letzte Wort haben müsste, dann könnte das durchaus eine Gefahr sein. Trotzdem, das letzte Wort in meinem Leben soll Jesus haben. Er hat nicht nur etwas zu sagen, sondern er hat das Sagen. Weil er aus der Position Gottes spricht. Darum liefert er jetzt nicht nur einen interessanten Gesprächsbeitrag. Das ist ja so, das lerne ich jetzt in unseren pädagogischen Einrichtungen, wir begegnen uns auf Augenhöhe. Ja, das ist, finde ich, nicht immer ganz stimmig, aber die Idee dahinter kann ich ja mitdenken. Also wir wollen nicht von oben runter reden, sondern auf Augenhöhe. Wenn wir jetzt aber über Jesus im Himmel reden, dann sitzen wir nicht mehr auf derselben Ebene. Dann begegnen wir uns nicht auf Augenhöhe. Dann hat Jesus nicht einen interessanten Gesprächsbeitrag und ich überlege, was davon nun vielleicht für mein Leben Gültigkeit haben könnte oder was nicht, sondern dann hat er tatsächlich das letzte Wort. Und dann komme ich daran nicht vorbei. Und darum hat das mir schwarz auf weiß gegeben, damit ich es auch verlässlich habe, damit ich auch weiß, das gilt. Nun gibt es in dieser Welt viele, die viel Macht haben und die ihren Willen durchsetzen können. Das ist manchmal gut, aber allzu oft ist auch nur Fürchterliches dabei, was sie im Schilde führen. Paulus spricht von Mächten und Gewalten, Kräften und Herrschaften. Da wird eine ganze Menge aufgezählt und da merkt man, da ist auch eine Dynamik in dieser Welt. Und Paulus hat vielleicht auch irdische Mächte im Blick, aber er hat auch die Macht des Bösen im Blick. Da gibt es also mehr als das, was wir nur anfassen können. Und ich muss in diesem Zusammenhang an die Amokläufe an Schulen denken. Wir haben jetzt gerade wieder ein Beispiel aus Russland erlebt. Aber es ist ja auch in Deutschland eine traurige Geschichte der letzten Jahre. Erfurt, Winnenden, Ansbach, wichtige Beispiele. Man fragt sich hinterher, ich frage mich hinterher jedes Mal, wie konnte so etwas Furchtbares passieren? Jetzt ist Russland irgendwie gerade weit weg. Wenn es in Deutschland gewesen wäre, würde es uns mehr betreffen, aber die betroffenen Familien sind ja immer die gleichen. Wie konnte so etwas aus einem ja meist halbwegs normalen Jugendlichen werden? War die Erziehung der Eltern schlecht? Haben die Lehrer versagt? Müssen Waffengesetze verschärft werden? Sind die Menschen schuld? Sind die Medien schuld? Hat sich einer zu viel am Internet mit irgendwelchen Gewaltprogrammen beschäftigt? Ich denke, ja, von allen wird wahrscheinlich irgendwas dabei sein. Aber ich glaube, all diese Erklärungen reichen nicht aus. Ich glaube, wir stehen einfach vor dem Phänomen, dass es etwas abgrundtief Böses in dieser Welt gibt. Dass manche Menschen sich von diesem Bösen in besonderer Weise infizieren lassen. Da ist eine Macht, die mitregiert. Muss man damit leben? Ich denke ja und nein. Ja, das Böse sitzt tiefer in unserer Welt, in unserem Herzen, als wir es wahrhaben wollen. Es sind eben auch nicht immer nur die anderen, die großen Bösewichte, sondern wie oft ertappe ich mich bei irgendwas, dass ich denke, oh, welche Anteile hätte ich denn daran? Es lässt sich beim besten Willen nicht einfach wegtherapieren, auch wenn es im Einzelfall natürlich gute Hilfe gibt. Aber ich glaube auch, also ja, wir müssen damit leben, das Böse sitzt tief in dieser Welt drin, tiefer als es uns lieb ist. Aber ich glaube auch, das Böse hat nicht das letzte Wort in dieser Welt. Was macht mich dessen so gewiss? Christi Himmelfahrt. Ich weiß, der Herr im Himmel, der Herr der Welt, das ist mein Herr Jesus. Und den kenne ich. Der hat sich für mich ans Kreuz schlagen lassen und der hat für mich dem Bösen die letzte Macht geraubt. Keine Macht der Welt kann es mit diesem Herrn Jesus aufnehmen. Alles hat ihm Gott zu Füßen getan. Egal, was in dieser Welt Schreckliches geschieht, Jesus behält das letzte und entscheidende Wort. An ihm kommt am Ende keiner vorbei. Jesus hat die Macht für immer. Aber Christi Himmelfahrt macht noch eins deutlich. Diese Macht ist vorübergehend unscharf erkennbar. Und darum muss das Zweite heißen, dass Christi Himmelfahrt für uns bedeutet, Jesus ist unsichtbar zur Zeit. Als Jesus von einer Wolke aufgenommen wurde und vor den Augen der Jünger verschwand, da wusste jeder kundige Bibelleser, jetzt gehört Jesus wieder ganz in die Welt Gottes. Die Wolke war das Zeichen der Gegenwart Gottes beim Auszug aus Ägypten oder auf dem Berg der Verklärung. Da ist Gottes unsichtbare Wirklichkeit jetzt da. Und dann hat die Wolke Jesus umfangen und alle wussten, jetzt ist er wieder in Gottes unsichtbarer Welt. Das ist für uns natürlich manchmal ein Problem. Ich habe die Erlaubnis gekriegt, dass ich von unserer Tochter erzählen darf. Als sie noch klein war, hat sie öfter gefragt, Papa, warum kann ich Jesus nicht sehen? Meine Antwort war, wenn Jesus sichtbar wäre, so wie ich jetzt hier bei dir abends am Bett oder so sitze, dann kann Jesus jetzt nur hier sein, bei dir. Und nicht gleichzeitig bei deinem Cousin Johannes ein paar hundert Kilometer weiter. Weil Jesus aber unsichtbar ist, kann er jetzt hier bei uns sein und auch beim Johannes. Das hat ihr wohl auch eingeleuchtet und dann denkt sie weiter, dann ist Jesus zweimal unsichtbar. Ja, warum das, frage ich zurück. Ja, er ist jetzt hier bei uns unsichtbar und bei Johannes. Das ist der Punkt. Weil Jesus unsichtbar in der Welt Gottes ist, kann er jetzt wirklich überall sein, nicht nur zweimal. Nur so kann er die Welt machtvoll gestalten. Nur so kann er dafür sorgen, dass sie nicht völlig aus den Fugen gerät. Aber das heißt dann für uns auch, seine Macht ist für uns nicht immer eindeutig erkennbar. Also wenn Jesus denn die Macht haben soll, muss er unsichtbar sein, damit er auch wirklich überall regieren kann. Das heißt für mich aber, der ich jetzt hier bin, ich kann ihn nicht so anfassen, wie ich es gerne hätte. Ich denke, das ist für manche eine Quelle von Anfechtung. Mir geht es manchmal so. Wie oft hätte ich Jesu Macht gerne greifbar, eindeutig, fassbar. Also, wenn wir im Vorstand über schwierigen Entscheidungen der Hänselzüge brüten, wenn Jesus mit am Tisch sitzen würde, so, wir könnten sagen, Jesus, was machen wir jetzt? Ja, da wären wir manche Verantwortung los. Aber dieser Zustand zwischen Wissen um Jesu notwendig unsichtbare Macht und der Anfechtung wegen ihrer Unsichtbarkeit, dieser Zustand, dieser Zwischenzustand wird nicht ewig dauern. Aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Und dann? Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Jesus wird wiederkommen, sichtbar für die ganze Welt. Das macht auch seine Himmelfahrt deutlich, als die Engel es den Jüngern erklären, so wie er jetzt in die unsichtbare Welt Gottes verschwunden ist, so wird er auch wiederkommen. Dann allerdings kommt er als Richter, der das letzte Wort hat. Dann allerdings wird auch dieser Welt ein Ende gesetzt sein. Dann wird auch die Zeit zu Ende sein, wo Jesus in tiefer Gnade scheinbar ohnmächtig um unseren Glauben wirbt. Bis dahin ist Gnadenzeit, Zeit zur Umkehr. Bis dahin ist Glaubenszeit, Zeit, Jesus das Vertrauen zu schenken. Und bis dahin ist Gemeindezeit. Denn Christi Himmelfahrt heißt auch, Jesus ist das Haupt der Gemeinde ab jetzt. Wenn wir nun über Gemeinde reden, dann dürfen wir nicht vergessen, was wir eben vorher aus dem Wort Gottes gehört haben. Welcher Jesus ist das Haupt der Gemeinde? Es ist der, dem die ganze Welt unterworfen ist. In der Welt wollen das viele nicht wahrhaben. Aber in der Gemeinde, da haben sich die versammelt, die Jesus schon jetzt als den Herrn der Welt erkennen und die ihm darum gerne ihr Leben anvertrauen. Sie wissen, hier bei diesem Jesus bin ich gut aufgehoben. Nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der kommenden, in der künftigen, so O-Ton bei Paulus. Wenn ich zu Jesus gehöre, dann stehe ich auf der Seite des Siegers, der am Ende das letzte Wort haben wird. Als Christ weiß ich, Jesus ist stärker als jede böse Macht, die mich jetzt bedrängt. Das ist tröstend. Nichts kann mich aus der Hand des unumschränkten Herrn der Welt herausreißen. Aber zugleich ist das auch eine Mahnung. Überlasse dein Leben keine anderen Macht. Egal, welches Gesicht sie trägt. Wenn sie neben oder gar gegen Jesus steht, ist sie vom Übel. Jesus und ist immer das Problem. Aber Jesus möchte allein der Herr auch in der Gemeinde sein. Er ist das Haupt über den ganzen Leib Christi und nicht Jesus und die Tradition und Jesus und diese Geschichte und Jesus und diese Macht und Jesus und jener Geist oder was auch immer. Es gibt keinen Winkel in meinem Leben oder in unserer Gemeinde, der nicht Jesus unterstellt wäre. Wie aber macht sich Jesus als Haupt der Gemeinde bemerkbar? Noch ist er ja unsichtbar gegenwärtig. Darum brauchen wir, so Paulus kurz vor unserem Predigtext, wir brauchen erleuchtete Augen des Herzens, damit wir ihn sehen können. Woher kommt aber das Licht, damit es denn auch hell wird, damit wir was erkennen können? Das eine haben wir schon kurz gestreift, das ist die Bibel, Gottes Wort für uns. Wenn wir auf sie hören und darauf antworten, dann fällt Gottes Licht in unser Leben. Deswegen ist es kein Zufall, dass mitten bei uns im Raum, im Gottesdienstraum, eine Bibel liegt. Und darum ist es nicht einfach nur irgendwie so ein netter Zeitvertreib, wenn wir sagen, Leute, hört hin, nehmt sie mit in euren Alltag, nehmt euch Zeit für Gottes Wort. Das ist die Stelle, wo das Licht hineinfällt in euer Herz, damit ihr Jesus erkennen könnt. Aber Jesus hat noch weitere Zeichen seiner Gegenwart gestiftet, Taufe und Abendmahl. Luther hat sie die sichtbaren Worte genannt. Das finde ich ganz spannend, weil es deutlich macht, das ist jetzt nicht mehr, als wir in der Bibel haben. Das ist jetzt nicht sozusagen die höhere Weihe für die besonders Frommen. Also die einen haben nur die Bibel und die anderen haben noch irgendwelche Sakramente. Nein, es ist nichts anderes. Es ist derselbe Jesus, dasselbe Licht, aber jetzt eben auf eine andere Weise. Nämlich nicht im Hören, sondern im Fühlen, im Erkennen. Jesus selber wird nicht sichtbar, auch nicht beim Abendmahl, aber seine Worte werden sichtbar. Wenn er sagt, das ist mein Leib, der für dich gegeben wird, dann kann ich das schmecken. Jesus tritt in mein Leben. Natürlich bleiben auch bei diesen sichtbaren Zeichen Geheimnisse übrig. Wer Jesus nicht kennt, wer sein Herz verschließt, für den ist das alles Wasser bei der Taufe, Wein und Brot. Wer aber zu Jesus gehört, der weiß, wie die gesprochenen Worte durchs Ohr dringen. Die sichtbaren Worte, so dringen die sichtbaren Worte durch meinen Mund in mein Leben. So wie ich höre, dass Jesus am Kreuz meine Sünde abgewaschen hat, so wird es in der Taufe spürbar und sichtbar. So macht Jesus uns zu seiner Gemeinde, zu einer Gemeinschaft, zu einem Leib, sagt Paulus in Epheser 1. Durchs Wort und durch die Zeichen, durch die Heilsmittel, die Sakramente, Taufe und Abendmahl, so trifft Gottes Wort, Gottes Licht in mein Herz und fügt uns im Glauben an Jesus zu seiner Gemeinde hinzu. Als Gemeinde Jesu sind wir also nicht die letzten Mohikaner. Kennen Sie das noch? Ich habe das wohl als Jugendlicher, glaube ich, gelesen, irgendwie so ein dicker Roman, Der letzte Mohikaner. Das war einer von den aussterbenden Indianerstämmen. Da war nur noch einer übrig. Heute würde man ihn wahrscheinlich ins Museum stellen oder irgendwie so. Ja, es gibt noch so ein paar seltsame Christen, also die letzten Mohikaner, eine aussterbende Rasse, irgendwann sind sie verschwunden. Nein, als Gemeinde Jesu sind wir die Vorhut. Wir haben es schon kapiert, was die anderen in ihrer Verblendung noch nicht entdeckt haben. Aber einmal am Ende der Tage werden allen die Augen geöffnet. Wir dürfen heute schon glauben und bekennen und fröhlich darauf warten, auf den Tag, wo Jesus sichtbar wiederkommen wird, vom Himmel in unsere Welt. Christi Himmelfahrt heißt also, Jesus hat die Macht für immer, Jesus ist unsichtbar zur Zeit, Jesus ist das Haupt der Gemeinde ab jetzt. Amen. Wir beten. Herr Jesus Christus, das ist gut, dass wir heute Himmelfahrt feiern dürfen, dass du uns nochmal mit hineinnimmst in diese Wirklichkeit, in deine Lebenswirklichkeit, die uns umgibt und die uns den Horizont öffnet. Wir sind mit unserem Klein-Klein beschäftigt und du erinnerst uns daran, dass du der Herr bist und dass dir nichts entgleitet, auch wenn wir im Alltag manchmal Mühe haben. Herr, wir danken dir für diese Gewissheit und wir bitten dich, dass du sie uns immer wieder erneuerst, dass du unseren Glauben erneuerst, dass du uns ganz neu auch heute Morgen zu dir hinziehst. Danke, Herr, für diesen großartigen Ausblick. Und so loben und ehren wir dich und bitten dich um deinen Frieden. Amen.